Bibeltext, den wir gerade verlesen haben, aus Nehemia 8, der gleiche war. Ich dachte mir, trotzdem nehmen wir diesen Text nochmal auf und versuchen ihn stärker auch auf unsere gemeindliche Situation, aber auch die persönliche Situation zu übertragen. Nochmal zum Hintergrund, und wir blenden da mal die erste Folie auch ein, beziehungsweise dann auch die zweite Folie. Das ist ja nicht gerade so die Hochzeit der Juden gewesen, die da hinter ihnen lag, zur Zeit des Nehemia, sondern ganz im Gegenteil, die Stadtmauern Jerusalems waren zerbrochen, runtergerissen worden. Im Jahre 597 vor Christus fing die sogenannte babylonische Gefangenschaft an. Und ihr seht das so ein bisschen, wie weit das voneinander entfernt ist. Dort in Babylonien ist auch Nehemia aufgewachsen, aber dieser Nehemia konnte tatsächlich, obwohl er Jude war, Karriere machen. Er hat es bis zum Mundschenk des Königs von Babylonien geschafft und hat damit einen gewissen Einfluss bekommen, und er hat natürlich immer wieder auch von der Geschichte seines Volkes gehört. Von den Stadtmauern, die brach lagen. Und so ist es ihm gelungen, dann die Zusage des Königs von Babylonien zu gewinnen, um diese weite Strecke zu machen. Das ist so die voraussichtliche Route, die die Juden dann genommen haben am Ende der babylonischen Gefangenschaft. Ich habe mal so ganz grob zusammenaddiert, also es könnten um die 1700 Kilometer gewesen sein. Ohne Flugzeug natürlich, versteht sich. Okay, und diese weite Strecke macht er, und er kommt dann im Jahr 445 ungefähr in Jerusalem an. Und was er vorfindet, hat ein Holzschnitt ganz treffend dokumentiert, den sehen wir jetzt in der nächsten Folie. Da wird auch so ein bisschen von der deprimierenden Stimmung etwas deutlich. Wenn ihr das einblendet, wäre das schön. Wenn nicht, dann müssen wir es uns vorstellen. Ein dunkler Holzschnitt. Ja, hier kommt er. Und also wirklich kein angenehmer Blick. Aber Nehemia kann umfangreiche Aufbauarbeiten an dieser Mauer bewerkstelligen. Er findet immer mehr Verbündete, am Anfang auch einige Feinde, die da natürlich nicht von erbaut waren, dass die Juden wieder einen sicheren Rückzugsort bekamen. Und innerhalb von 52 Tagen gelingt es, die Mauern aufzubauen und die ganzen Tore wieder einzusetzen. Und er bekommt mehr und mehr auch Rückhalt in der Bevölkerung. Wir schauen uns nochmal eine nächste Folie an. Ich weiß nicht, ob das bis hinten zu erkennen ist, aber da wird so ein bisschen deutlich, in welchen Teil Jerusalems, das ist nur ein kleiner Teil von der Stadt Jerusalem, wo die Mauern jetzt wieder sozusagen geschlossen werden konnten. Vorher, das sieht man hier gestrichelt, waren die Mauern viel weiter, aber immerhin gelingt es eben, einen Teil Jerusalems nun zu sichern und durch die Tore auch wieder dicht zu machen. Das Ganze, was wir eben im Text gehört haben, findet dann am sogenannten Wassertor, das ist hier unten rechts, also im ersten Drittel von unten rechts zu sehen. Dort findet also jetzt die Versammlung statt, von der wir gehört haben. Und das Wassertor war offensichtlich das Tor, wo man eben auch noch Wasser reingetragen hat. Jerusalem hatte zwar eine Wasserzufuhr, sogar eine Wasserleitung, aber das hat längst nicht ausgereicht. So hat man dieses Tor dann Wassertor getauft. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht von diesem Text, und einen ersten blenden wir mal ein. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, entwickelt eine Liebe zur Bibel. Und ich fand diesen Jungen so süß. Er hat mich gleich begeistert, und deswegen habe ich das hier eingebaut, weil da sowas Ursprüngliches zum Ausdruck kommt. Da kommt nichts Gesetzliches, du musst, sondern eine Liebe, eine Freude, die so ursprünglich ist. Und ich glaube, darum geht's auch in diesem Text, eine Sehnsucht nach Worten, die uns begleiten, die uns helfen, die uns durch dick und dünn im Leben einen Halt bieten. Wir haben eben auch in dem Anbetungslied von Halt gesungen, was uns ja hilft, wenn wir orientierungslos sind. Und es heißt hier in Vers 1, Esra soll das Buch holen. Da waren nicht die Gesetzlehrer, die gesagt haben, so, ihr stellt euch jetzt mal hier hin und hört zu. Nein, da kam aus dem Volk heraus die Sehnsucht: Esra, du Priester hier in Jerusalem, hol die Tora, hol diese Worte, hol die Worte Jahwes Gottes, der doch schon so lange Geschichte mit uns geschrieben hat, der uns aus Ägypten rausgeholt hat. Und man spürt förmlich, da ist eine Sehnsucht, das zu hören. Also ich erwarte von euch jetzt diese Sehnsucht heute Morgen von mir, hier zu hören. Nein. Also, aber ihr merkt schon, wenn da was aus der Menge kommt, ist das plötzlich ein ganz anderes Ansatz. Esra liest von morgens bis mittags. Okay, ihr wisst jetzt, wie lange der Gottesdienst dauert, ja? Der Klaus, der wird uns nachher von Afrika erzählen, wie in Kamerun, wie lange die Gottesdienste dort dauern. Und ihr werdet sagen, Halleluja, dass wir in Deutschland leben. Also, von morgens bis mittags liest er. Aber Vers 6 macht deutlich, diese Lesungen werden offensichtlich immer wieder unterbrochen. Und zwar sind die Leviten da, die sich eben auch mit der Tora auskennen, mit der Schrift, und sie legen diese Worte aus. Ja, das ist bis heute wichtig. Alte Bibelkenner werden sagen, Moment mal, ich lese das, dann kann ich das doch verstehen. Nein, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir diese Worte verstehen. Und jeder versteht auch manchmal etwas anderes. Das ist das Spannende, wenn wir in Kleingruppen darüber diskutieren und reden. Unterschiedliche Aspekte, die wir plötzlich hören, wahrnehmen. So, und hier findet ein Austausch statt und sie werden sozusagen angeleitet. Natürlich kann man fragen, warum hat das Volk so eine Sehnsucht nach diesen Worten? Wie gesagt, es lag Krisenzeit hinter ihnen. Dürrezeit. Babylonien. Fremde Kultur. Fremde Götter. Und sie hatten keinen Tempel dort, wo sie Gott Jahwe anbeten können. Und so ist hier wieder ein Heimatgefühl in Jerusalem. Es taucht ein Stück Sicherheit von außen ist da. Und jetzt aber auch diese Sehnsucht nach diesen Worten. Meine Frage an dich heute Morgen. Gab es bei dir mal so im Leben irgendwie eine tiefe, echte Sehnsucht, einen tiefen Hunger nach Gottes Worten? Gab es da mal so eine Situation, wo du gespürt hast, all die Worte, die hier auf der Erde so gesprochen werden, die veröffentlicht werden, die gedruckt werden, die in den Social Media Kanälen veröffentlicht werden, gepostet und gehostet, gab es da mal so Situationen in deinem Alltag, wo du einen echten Hunger verspürt hast? Könnte sein. Muss nicht. Aber vielleicht gab es da so Unsicherheit in deinem Leben, vielleicht auch Unfriede, vielleicht etwas, wo sämtlicher Halt deines Lebens plötzlich weg war. Und du dann doch gespürt hast, da gibt es etwas in der unsichtbaren Welt, wo Gott etwas hineinreden will in meine Situation. Und die zweite Frage ist, hast du dann vielleicht in so einer Situation auch mal getestet, was diese Worte der Bibel auslösen können? Hast du es gespürt, erlebt, gefühlt, was das verändern kann? Vielleicht neue Perspektive, vielleicht neue Orientierung, vielleicht tatsächlich so ein Halt. Während der Predigtvorbereitung musste ich mal in mein Regal schauen, wo ich so ungefähr 1 Meter Bibelübersetzung habe. Das ist der Vorteil von Theologen, die sammeln dann immer auch schon mal alte Bibelübersetzungen oder eine habe ich aus Japan geschenkt bekommen, kann ich glaube ich nur ein einziges Wort lesen, das ist nämlich ein chinesisches Schriftzeichen mit 3 Kreuzen und das heißt die Welt, interessanterweise, da haben die Missionare in China damals tatsächlich in diese Schriftsprache der Chinesen 3 Kreuze reingebracht für die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, auf das ihn alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Also, 1 Meter Bibeln und ich habe mir dann 2 Mal rausgegriffen. Eine habe ich zum BU-Abschluss bekommen, Bibelunterricht. War ich 14 Jahre alt, mit einer Widmung drin, mit einem Bibelvers. Und ihr seht, so ein bisschen ist sie schon verbraucht. Also ich habe schon drin gelesen und es ist auch einiges markiert. Dann habe ich noch eine hier. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. Ziemlich zerfleddert. Das ist meine Bibel, die habe ich mir gekauft zum Beginn des Studiums. Das war Pflichtlektüre. Die ersten 2 Jahre musste die gesamte Bibel einmal komplett gelesen werden. Und hier habe ich auch einiges angestrichen, und zwar all das, was wir auswendig lernen mussten. Also was dann abgefragt wurde in den Klausuren. Bitte fragt mich nicht alle wieder heute ab. Es könnte peinlich für mich werden. So, ich habe mich dann gefragt, und führt das automatisch zu einem Hunger nach Gottes Wort? Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Das ist es noch nicht. Ja, eine Beschäftigung mit den Worten kann einen Hunger auslösen, eine Sehnsucht, noch mehr zu wissen. Aber das ist es noch nicht. Da kamen andere Erfahrungen, und die wurden mir dann doch nochmal bewusst, dass dieses Buch tatsächlich mit durch mein Leben gegangen ist. Mit 12 Jahren so eine ganz klare Entscheidung, mit 14 Jahren dieser BU-Abschluss, mit 16 Jahren habe ich mich taufen lassen. Und irgendwie flammten dann doch so ein paar Erlebnisse auf, unter anderem auch die Krisenzeiten. Dass dieses Buch mich eben auch begleitet hat, wenn ich im Krankenhaus lag. Und es lag dann auf meinem Tisch daneben im Bett. Und wo ich dann gespürt habe, all das, was sonst so im Alltag so eine Bedeutung hatte, war nicht vergleichbar. Also, ich will sagen, wenn diese Worte nicht mit Leben gefüllt werden, wenn wir nicht Erlebnisse mit diesem lebendigen Gott machen, dann können es auch starre Worte, gesetzliche Worte sein, Worte, die mir Angst machen. Aber ich kann sagen, es hat etwas anderes in mir stattgefunden. Und dafür bin ich total dankbar. Und deswegen predige ich euch voller Überzeugung davon, dass Gemeinde, die sich anfühlt, eine Liebe zu diesen Worten entwickeln muss und lebendig halten muss. Nur dann werden wir, glaube ich, auch zukünftig Gemeinde wie ein Fest erleben können. Denn diese Worte spielen bei Besuchen von Kranken eine Rolle, aber auch bei Geburtstagen, bei Trauerfeiern und bei Hochzeiten, bei Abschieden, aber auch bei Taufen. Sie sind so umfassend, dass sie all das Leben mit all seinen existenziellen Höhen, aber auch Tiefen umfassen und da hineinsprechen wollen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir nicht nur am Wassertor in Jerusalem, sondern hier und in den Kleingruppen oder in Zweierschaften oder im Patchwork Center oder in Lankow, wo auch immer wir unterwegs sind, in Kriwitz, dass wir diese Worte lebendig halten können und sollen. Weil sie haben eine Bedeutung. Und ich sehe auch diesen Jesus vor mir, wie er in der Synagoge darum bittet, ihm eine Rolle zu geben, und wie er dann aus dem Jesaja-Buch liest, wie er diese Worte deutet auf sich selber. Und wie er dann diese alten Worte Gottes mit Leben füllt, mit Liebe füllt, wie er den Herzschlag Gottes weitergibt, sodass ein Fest nach dem anderen gefeiert wird. Also wenn wir die Filmserie The Chosen mal sehen, dann merken wir, wie ein Fest nach dem anderen gefeiert wird, wo Menschen in der Begegnung mit Jesus neue Orientierung bekommen, weil dieser Jesus diese alten Worte mit Leben füllt. Ein zweites: Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, ehrt Gott. Das wird in diesen Versen sehr deutlich. Vers 6: Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das Volk rief mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und dann knien sie sich nieder, beteten den Herrn an, das Angesicht oder das Gesicht, ihr Gesicht zur Erde geneigt. In Israel gibt es bis heute einen Satz: Ihr habt irgendwas Lustiges, was ihr uns weitergeben wollt, Gerd? Ah, siehst du, habe ich gar nicht gesehen. Danke, dass du da richtig mit lebendig mitgehst hier. Die anderen sitzen hier alle, ne? Und da macht die Arme hoch. Sehr schön, Dankeschön. In Israel gibt es bis heute einen Satz, der so den Charakter der unterschiedlichen Städte verdeutlicht. Haifa arbeitet, Tel Aviv tanzt und Jerusalem betet. Genau. Es ist ein bisschen Charakter der Stadt, wenn man dort, wir durften ja letztes Jahr mal dort sein, kann man das wirklich wahrnehmen, natürlich an der Klagemauer insbesondere. Man könnte auch sagen, Jerusalem liest. Sie lesen auch viel. Also wenn man durch die Stadt geht, findet man viele Orthodoxe, die das Buch in der Hand haben und schon am Lesen sind, während sie zur Klagemauer gehen. Also, aber Jerusalem betet und das findet hier statt. Die Menschen lassen sich ansprechen. Und was mich auch nochmal besonders angesprochen hat, sie lassen sich auch berühren von diesen Worten. Die gehen ganz tief rein. Als das Volk die Worte der Weisung hörte, fingen die Menschen an zu weinen. Hier sind Leute, die etwas bei sich selbst erkennen, Selbsterkenntnis. Hier sind Leute, die auch, ich gehe davon aus, auch ihre Schuld erkennen, die sie in der Vergangenheit als Volk auf sich geladen haben, dass sie fremden Göttern nachgelaufen sind. Und was alles passiert ist, wo Menschen sich von Gott abwenden, was da passieren kann. Und sie gestehen sich das ein, sie fallen nieder, sie ehren Gott und zugleich sind sie demütig mit dem Blick nach unten gerichtet und verehren dadurch Gott, der oben im Himmel ist. Wir sind als Stiftung der Freien Evangelischen Gemeinden in Norddeutschland mit den 40 Gemeinden gerade in so einem Coaching-Prozess. Und im Januar hatten wir als Leitungskreis der 40 Freien Evangelischen Gemeinden, die haben jetzt so eine 132-jährige Geschichte inzwischen, hatten wir auch mit einer Begleitung von außen so einen Aufschlag dieses Coaching-Prozesses. Und da haben wir uns einige Highlights, einige Höhen der Geschichte vor Augen gemalt, aber auch schmerzhafte Situationen und Erlebnisse. Natürlich mehr auf die letzten Jahrzehnte oder Jahre bezogen. Und wir haben diese Dinge aufgeschrieben. Und was bei mir besonders hängen geblieben ist, die schmerzhaften Dinge, die wir aufgeschrieben haben. Da mussten zum Beispiel ein Haus verkauft werden, weil es nicht mehr so mit Leben gefüllt war. Da mussten aber auch Gemeindegründungen eingestellt werden. Und ich bin mit 30% zuständig für Gemeindegründungen. Und das ist schmerzhaft. Insbesondere, wenn zum Beispiel eine ganze Familie daran hängt. Und plötzlich diese Familie keine Perspektive mehr hat. Vorher angetreten mit einer Vision. So, und das ist mir auch in dieser Situation nochmal deutlich geworden, das ist was sehr Schmerzhaftes und das berührt einen, das kann einen manchmal auch ein Stück lähmen, kann einen Perspektive nehmen. Und wir haben das alles aufgeschrieben, haben das an eine Wand gepinnt und dann wurden wir eingeladen, okay, jetzt nehmen wir uns einfach Zeit und geben das bewusst an Jesus ab. Wir sagen Jesus diesen Schmerz. Wir sagen ihm auch, dass da auch Fehlentscheidungen hinterstanden. Und da war ich natürlich auch von betroffen. Oder falscher Umgang mit den Gemeindegründern vorher. Irgend andere Dinge, die uns bewusst geworden sind. Das haben wir Jesus gesagt. Und haben sie ihm abgegeben. Und ich kann euch zumindest sagen, das hat gut getan. Das tut gut, wenn wir auch diese schmerzhaften Dinge benennen, auch mit anderen zusammen, gemeinsam und das abgeben. Wir brauchen Räume, wo wir eben nicht nur feiern und jubeln und alles ist gut. Nein, es ist nicht alles gut. Sondern auch das Schmerzhafte zum Ausdruck bringen. Aber nicht mit dem Ziel, uns darin zu ahlen und in eine Depression zu verfallen auf Dauer, sondern mit dem Ziel zu sagen, das ist jetzt bei Jesus. Und er kümmert sich darum. Und wir können nicht alles wieder gut machen und rückgängig machen, die Geschichte, sondern das ist jetzt bei ihm. Und das ist das Schöne in dieser Geschichte, Vers 9, als das Volk die Worte der Weisung hörte, da fingen die Menschen an zu weinen, damit bleibt es aber nicht. Also sie bringen den Schmerz zum Ausdruck und da ermutigte der Stadtteiler Nehemia und der Priester und Schriftgelehrte Esra das Volk. Zusammen mit den Leviten, die das gelesen erklärten, sagten sie dem Volk, heute ist ein heiliger Tag des Herrn, eurem Gott. Seid nicht traurig und jetzt hört auf zu weinen. Ihr habt den Schmerz zum Ausdruck gebracht, aber jetzt bricht eine neue Zeit ein neuer Tag. Das sind also jetzt hier Menschen in Jerusalem, die bei der Schuld, dem Schmerz, bei den Niederlagen nicht stehen bleiben, sondern jetzt nach vorne schauen. Und so tröstet Nehemia das Volk. Nehemia heißt übrigens übersetzt Gott tröstet. Schönes Programm fürs Leben, oder? Wenn durch den eigenen Namen ein Programm zum Ausdruck kommt. So, und jetzt kann die Erneuerung stattfinden. Man könnte sagen, das Fest kann wieder eine ganz neue Kategorie, einen neuen Level bekommen. Da gucken Leute wieder in die Zukunft. Und so kann eine Niederlage zur Vorlage werden für einen Neuaufbruch. Und wo das geschieht, da bekommt der Alltag wieder eine Leichtigkeit. Da bleibt man nicht stecken bei diesen Schweren, was einen runterzieht, sondern dann nimmt das Leben wieder Fahrt auf. Da kommt wieder Kreativität rein, da kommen neue Gedanken rein, da kommen Impulse rein, wie man das Leben gestalten kann. Und ich kann sagen, dass das zumindest an diesem einen Punkt, den ich beschrieben habe, für mich passiert ist. Und ich lade auch uns als Gemeinde ein, wenn ihr den Eindruck habt, wir geben den Schmerzen zu wenig Ausdruck oder das ist bisher hat nicht stattgefunden, dann sprecht uns an als Leiter. Dann müssen wir dem Raum bieten, diesen Schmerz auszudrücken. Aber dann sage ich euch auch gleich, wir werden nicht dabei stehen bleiben, sondern wir werden nach vorne schauen. Denn Gottes Worte geben Zukunft und Wegweisung für eine bessere Zukunft. Ein drittes und letztes noch kurz. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, lernt es dann auch neu zu genießen. Gesundheit. Nehemia und Esra und die Leviten haben also eingeladen, die Trauer hinter sich zu lassen. Da, wo Tränen in den Augen sind, ist der Blick in die Zukunft verstellt, verschwommen. Aber da, wo gut gegessen wird, da, wo gefeiert wird, wo Wein oder ein gutes Steak oder auch was Veganes, egal, auf dem Tisch steht, was lecker ist, da können wir wieder genießen, da bekommen wir einen neuen Blick. Und das Vers 12 heißt es, da ging das Volk los, um zu essen und zu trinken. In dieser Woche haben wir auch noch mal einen Klausurtag in Hamburg gehabt, auch aus dem Leitungsteam. Und wir haben anschließend auch gut gegessen, griechisch, in Hamburg nach der Klausur. Und dann kamen wir ins Gespräch über ein sehr teures Restaurant an der Elbe, das Fährhaus. Wolfgang, du wirst es kennen, an der Elbe. Nicht von innen, vielleicht noch nicht. Ja, und irgendwie sagte dann eine Mutter, die mir gegenüber saß, von drei Kindern, oh Klaus, da muss ich dir was erzählen. Vor einiger Zeit, sie wohnt nämlich in Wedel, in der Nähe, und vor einiger Zeit kam ich an dem Fährhaus vorbei und habe gelesen, 40% Nachlass. Ich bin nach Hause gegangen und dann habe ich meinen Mann eingeladen, du, heute gehen wir mal essen im Fährhaus. Und wir reden den ganzen Abend darüber, was uns in der Erziehung der Kinder gelungen ist. Klaus, das war ein richtig toller Abend. Fand ich eine interessante Idee. Zu feiern mit der Perspektive auf etwas Gutes, was gelungen ist. Wie oft unterhalten wir uns über die Dinge, die nicht gelungen sind und ziehen uns runter. Also hat mich richtig begeistert. Mal sehen, wo unser nächster Restaurantbesuch stattfindet. Und eurer. Wie auch immer. Also, sie haben gefeiert dort in Jerusalem. Sie sind nach Hause geschickt worden. So schicke ich euch gleich auch nach Hause nach dem Gottesdienst. Und bin gespannt, was ihr mir dann nächste Woche am Sonntag berichten werdet, was auf eurem Tisch dann stand. Bis heute gibt es Menschen, die nur wenig haben, die vielleicht jetzt nicht so feiern können. Und es ist interessant, dass auch das in dem Text vorkommt, dass Nehemia sagt oder beziehungsweise erstmal einlädt dazu, auch anderen zu geben. Und dann heißt es im Text, man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Eine wunderbare, aktuelle Aufforderung, die wir versuchen in unserer Gemeinde immer wieder lebendig zu halten. Ich freue mich darüber, dass wir immer wieder versuchen, auch den Blick auf die Ärmeren zu richten. Und wir haben vor der Gemeindefreizeit, an der knapp 130 Leute teilgenommen haben, aufgerufen, zu spenden für diejenigen, die eben nicht den vollen Betrag bezahlen können. Und ich war sehr froh, dass innerhalb weniger Tage eine Summe von über 500 Euro zusammenkam und wir noch zusätzlich aus dem Konto Kampf gegen Kinderarmut eine ganze Reihe Kinder sponsern konnten. Das ist wirklich schön und ermutigend, finde ich. Und ich finde es auch echt ermutigend, dass diese Reise in die Plattenbaugebiete weitergeht, auch hier in MV. Es ermutigt mich total, dass wir inzwischen auch Großspender gewinnen konnten für diese Arbeiten. Vorletzte Woche ist ein großer Teil einer ersten Spende eingegangen, die es uns ermöglicht, in Lankow, aber im Patchwork Center, dann in Hagenow, wo jetzt Keumanns anfangen, auch bedürftige Menschen zu helfen, ihnen neue Perspektiven zu geben. Das erfüllt mich mit wirklicher Freude und ich freue mich für jeden, der da mit uns unterwegs ist. Ob wir das schon vollumfänglich tun, das müssen andere beurteilen oder Gott selber. Aber ich möchte an dieser Stelle, das wollte ich nochmal betonen, diese soziale Perspektive, die das Buch Nehemia und dann natürlich im Neuen Testament an vielen Stellen zu finden ist, dass die bis heute gilt. Dass man auch denen gibt, die nicht so viel haben. Ja, und dann kommt eben dieses große Finale, das große Freudenfest, das man miteinander feiert, das man genießt. Ja, bis heute ist nicht alles gut. Weder in deinem noch in meinem Leben. Es klappt längst nicht alles, auch bei denen, die an Gott glauben. Die müssen durch Krisen, wie alle anderen auch. Aber es gibt eben den einen, der uns auch Halt bieten will. Und es gilt zu unterscheiden, wann ist die Zeit zu trauern und wann ist die Zeit zu feiern. Heute ist ein heiliger Tag, so sagt Nehemia und auch Esra. Und ich schließe mit dem zwei aktuellen Sätzen. Einen hat mein Kollege mir immer wieder gesagt, wer nicht genießen kann, wird irgendwann ungenießbar. Werdet bitte nicht ungenießbar. Und ein anderer Satz, den blenden wir nochmal ein, der steht gerade auf meiner Fensterbank im Büro. Das Große könnt ihr wahrscheinlich gut lesen, das Kleinere nicht. Gott wünscht sich, dass du das von ganzem Herzen genießt, was er dir schenkt. Leute, wenn wir das vor Augen malen und uns vor Augen malen, was Gott uns schenkt, dann bekommt unser Leben tatsächlich eine andere Perspektive. Ja, es wird uns auch manches genommen. Aber wir haben auch vieles. Und wer darauf schaut, guckt anders nach vorne. So wünsche ich dir, dass du das neu erleben kannst und dass du mitfeiern kannst und dass wir mit eine Liebe zur Bibel fördern hier an diesem Ort, dass wir miteinander Gott ehren und dass wir dann das Genießen wieder neu einstudieren und neu lernen. Ich bete dafür. Jesus Christus, danke für diese Perspektive, die dein Wort gibt. Danke, dass es so aktuell ist. Und danke, dass es uns auch herausreißt aus unseren manchmal so mühseligen Kreisen um uns selbst und dem, was so schwierig und leidvoll ist. Danke für diese Einladung, auch wieder Feste zu feiern. Miteinander. Ich danke dir für das Geschenk von Gemeinde. Bei allem Schwierigen, was wir auch manchmal miteinander erleben, ist das richtig gut, wenn wir miteinander auch feiern und etwas erleben, wo du geehrt wirst. Wo Geschichten zutage getragen werden, wo wir dich erlebt haben. Wo du eingegriffen hast. Und so bete ich darum, dass all diejenigen, die vielleicht jetzt das Leidvolle mehr vor Augen haben, dass sie diese Einladung von dir auch neu hören. Ihren Blick auf das zu richten, was du schenkst oder schon geschenkt hast oder noch schenken wirst. Wir beten für diejenigen, die tatsächlich jetzt im Moment durch leidvolle Situationen müssen. Da gibt es Menschen auf dieser Welt, die Hunger leiden. Da gibt es Menschen, die im Krieg leben, in der Ukraine. Wir beten dafür. Wir beten für Israel. Wir beten für den Gazastreifen. O Herr, dass du dich erbarmst. Dass Menschen den Frieden fördern. Und dass das Morden aufhört. Wir beten für Menschen, die verfolgt werden, weil sie in dich glauben. Weil sie an dir festhalten. Weil sie einen anderen Glauben haben, als das, was im Staat verordnet ist. Erbarme du dich. Lass sie neu etwas Hoffnungsvolles sehen. Und wir beten für uns selber an diesem Tag und auch für die neue Woche, egal welche Herausforderungen vor uns stehen, dass wir neu feiern lernen, dass wir neu Fröhlichkeit empfinden, Freude empfinden, Leichtigkeit empfinden und Motivation, das den Alltag zu gestalten. Danke, dass du das schenken kannst. Amen.